Wahnsinn. Da sind wir wieder. Yannick Bakic nicht zu sehen, aber zu hören. Er ist im windigen Frankreich, oder?
Ja, ich versuche mich gerade noch so mit dem Wind zu stellen. Also, dass es tontechnisch geht. Ich hoffe, es funktioniert.
Es erstaunt mich wirklich, dass Yannick Bakic in dieser Crunch-Time jetzt durchschnauft und in Urlaub fährt. Also, das finde ich erstaunlich, muss ich sagen.
Ich finde, ich habe den Zeitpunkt genau richtig gewählt. Es ist Länderspielpause. Es ist genau der richtige Zeitpunkt, jetzt nochmal die Batterien aufzuladen. Ich glaube, das sehen auch ganz, ganz viele Vereine in der Liga so. Deswegen, ich mache es denen gleich. Und wer weiß, vielleicht steige ich ja auch am Ende der Saison noch auf.
Dazu muss ich sagen, ich mache ja auch Urlaub, aber natürlich erst morgen, weil heute ist ja noch Podcast. Aber gut, das muss jeder für sich entscheiden.
Aber man muss vielleicht auch sagen, vielleicht macht er auch Beobachtung, wie es im Championnat National, einfach manchmal auch nur die National Ön genannt, wie es da zugeht in der dritten Liga in Frankreich. Das muss man auch ganz klar sagen.
Kenner von Magenta Sport wissen ja auch, wir haben ja den Coupe de France, deswegen versuche ich hier ein bisschen Recherchearbeit zu betreiben.
Aber du bist auch erkältet, oder, Yannick?
Ja, ich bin leicht nasal. Aber es klingt gerade wieder ab.
Es ist aber oft so, wenn der Druck dann abfällt, also man hat durchgearbeitet und dann kommt die Pause. Der Körper weiß, jetzt muss ich nicht mehr so agieren und dann nimmt er sich die Erkältung. Es führt übrigens Dijon vor. Pass auf, Dijon ist vorne in der Tabelle.
Ist das nicht ein Senf?
Ja, sehr leckerer Senf, kann ich nur empfehlen.
Apropos Druck, das muss man ja sagen, ich weiß nicht, von wem ich es gehört habe, ich glaube von Dietmar Hirsch, der hat gesagt, so eine Art Druck ist ja auch ein Privileg. Und ich glaube, dieser Druck vor so einer Ausgabe, den wir alle haben, ist ein Privileg, weil danach wird geliefert. Heute in bester Manier, die beste Folge aller Zeiten.
Der Wahnsinn. Das fängt doch schon sehr unterhaltsam an.
Ja, finde ich geil.
Und wie das gezündet hat.
Caramba, Carajo!
Es ist mehr als nur ein Spiel.
Und irgendwann werde ich wahrscheinlich hier dem Streuselkuchen nicht widerstehen.
Genau.
Ja, ehrlich.
4:3, der dritte Liga-Podcast von Magenta Sport.
Wir sind alle vier am Tisch, aber ansonsten kann es losgehen. Herzlich willkommen zu Folge 107. Hier ist 4:3 am Welttag der Meteorologie. Er ist unser Sturm im Kaltgetränkeglas, permanent unter Hochdruck. Unsere Altfront, Thomas Wagner.
Schöne sonnige Grüße aus München.
Der nächste ist der Mann mit Aufwind. Manchmal kommt heiße Luft, manchmal kriegt er einen Föhn. Für ihn gilt die Vorhersage heiter bis ulkig, Christian Straßburger.
Servus.
Und der letzte ist die Quellwolke von 4:3, der Mann für die Barometerebene, die menschgewordene Warmfront, Yannick Bakic.
Einen wunderschönen guten Morgen. Bonjour von der Ardèche.
Ich heiße Tobi Schäfer. Wir senden live aus den Efferen-Studios in Hürth neben Köln. Strassi und ich sind am Tisch und die anderen beiden Menschen sind aushäusig. Soll uns aber nicht daran hindern, hier einen wunderbaren Podcast aufzunehmen. Vor der Länderspielpause wollen wir doch noch einmal den Endspurt dann einläuten. Ja, wie war's für euch das Wochenende? Was habt ihr erlebt?
Also ich war auf einem Steiger 40 Meter über Wiesbaden, also 155 Meter über der Meeresspiegel. Ich weiß nicht, wer von euch mal in so einem Ding drin war. Du steigst unten in so einen Käfig praktisch ein und dann fährt dich dieser Hydraulikkran einfach hoch, so mal 40 Meter. Und Steven und ich haben gesagt, okay, also runtergucken ist jetzt nicht gerade so gut. Der Mann, der uns gefahren hat und der diesen Stick hatte, der war ganz souverän und cool. Dann sind wir aufs Dach gefahren praktisch. Dann hast du eine andere Referenzhöhe. Da würdest du dann gefühlt nur noch 10 Meter runterfallen, denkst du. War schon ziemlich geil, so den Spieltag zu eröffnen, muss ich sagen. Eine neue Perspektive. Ich war mal mit Lotto King Karl vor der HSV-Kurve auf dem Steiger, aber das war so ein Scherenschneider. Das waren vielleicht 15 Meter. Das war eine neue Erfahrung. Hoch hinaus.
Aber Vicky, wo hattest du mehr Angst? Dort oder auf dem Sprungturm in Ulm?
Strassi, du weißt, Angst ist in meinem Wortschatz kein Begriff, aber ich hatte Respekt.
Wart ihr denn wenigstens angeseilt?
Nee, aber du stehst dann oben in diesem Käfig drin, auch mit unserem Kameramann, aber wir waren nicht extra gesichert. Aber das war alles nach TÜV-Vorschriften, alles gut gelaufen.
Ich war in Verl an der Poststraße, nicht so ganz so spektakulär wie bei Veggi, aber trotzdem habe ich eine Mannschaft gesehen, die wieder zurück ist im Aufstiegskampf, den SC Verl, und einen Oh, ein gruseliges Saarbrücken, aber dazu später mehr.
Ja, denn wir beginnen mit dem Erlebnis von Strassi, denn du warst beim MSV,
ja,
beim Topspiel oder beim Kracher gegen die Münchner Löwen, dass der MSV dann spät gewinnt, und es fing ja schon spektakulär an mit der fast schon obligatorischen Busankunft. Also das kennen wir ja schon aus den vergangenen Jahren, dass die MSV-Fans die Mannschaft begrüßen, aber wahrscheinlich nutzt sich die Gänsehaut nicht ab, die dabei entsteht.
Aber das eigentliche Spektakel war noch ein paar Minuten früher, als Tim Froberg kam mit seinem Elektroauto. Da habe ich gedacht, jetzt ist aber Wahnsinn. Also der Froberg der Woche ab nächstes Jahr. Man sieht, Fuckert ist ein Influencer. aber ja, dann kam der Bus.
Anmerkung,
ja?
Der Redaktion, Tim Froberg,
Leiter der Sendung.
Ja, aber das ist ja bekannt. Redaktionsleiter dann bei der Übertragung. Und offenbar dann jetzt auch
elektrisch unterwegs. Ja. Das musste hier rein in diesem Podcast. Dafür habe ich das vertraglich mir zusichern lassen, dass sobald einer ein E-Auto fährt, dass das hier Thema wird.
Weil wir sind der Nachhaltigkeits-Podcast.
Genau, richtig. Sobald du irgendwo in einem Podcast E sagst, wirst du subventioniert vom Staat. Apropos Start, der Start beim MSV war natürlich enorm emotional. Das hat mich erinnert an die Corona-Zeit, nur Gott sei Dank ohne Corona. Tausende, habe ich das Gefühl, standen da. Ein Mega-Empfang, Rasim Bulic, der ja noch fehlt, aber nach der Länderspielpause wieder zurückkommt, war auch dort, ist vorangegangen vor dem Bus, wurde fast schon von den Fans da durchgetragen. Also da hat man gesehen, sie wollten nochmal die Sinne schärfen, den MSV-Spielern nochmal mitgeben, wir sind bei euch, wir stehen hinter euch, auch wenn auswärts irgendwie nichts geht, aber hier zu Hause, das ist unsere Festung, und was soll ich sagen, es hat mal wieder funktioniert.
Am Geburtstag von Bernhard Dietz ja auch noch, der 78 Jahre alt geworden ist am Sonntag.
Und das müssen wir noch sagen, sicherlich auch im Sinne von Veggie, von uns allen, Bernhard Dietz liegt im Krankenhaus. Ihm geht es wohl wieder besser, aber er konnte noch nicht raus, hat das Spiel dann von dort geschaut. Wir haben ihn auch gegrüßt und hoffen natürlich, dass er zügig wieder auf die Beine kommt.
Auf jeden Fall. Was für eine Legende. Megatyp.
Ja, und dass der MSV dann relativ spät noch das Spiel gewinnt, mit dem späten 2:1 durch Töpken. Wir haben das Video auch gesehen oder die Highlights ja auch gesehen. Das schiebt dich natürlich dann nochmal mehr an. Vor allem ist es ja auch nochmal eine richtig gute Reaktion gewesen nach diesem deutlichen 1:5 in Rostock. Also das ist ja dann auch nicht selbstverständlich, ne, dass der MSV so zurückkehrt gegen ja auch sehr starke Münchner Löwen.
Ja, die erste Hälfte waren die Löwen auf jeden Fall stärker. Mit Volland gab es die Riesenchance, da trifft er den Innenpfosten. Insgesamt muss man sagen, Volland ist auf einem Mega-Niveau. Also da sieht man wirklich, der hat mal höher gespielt. Das ist ein Unterschiedsspieler. Nur sie waren einfach nicht gierig dann. Sie haben sich nicht belohnt. Und zweite Hälfte war dann irgendwann auf den Kopf gestellt und Duisburg wurde immer stärker. Gehen ja dann nach einer Stunde in Führung. Dann gibt es den Ausgleich durch einen Elfmeter, der auch einer war. Also Hempel unterm Strich ein gutes Spiel gemacht. Und dann ist das, was da in Duisburg offensichtlich in der Luft liegt, 90. Minute, Töpken nach einer Standardsituation. Hirsch hat gut gewechselt, hat nochmal frisch reingebracht, nochmal einen guten Input geliefert. Und dann habe ich das Wedau-Stadion selten so laut, so enthusiastisch erlebt. Also das war verrückt.
Das hatte ich mir auch gestern so mitgenommen aus dem Spiel. Ich habe das Spiel verfolgen können auf der Autobahn, während wir gefahren sind. Ich muss sagen, die erste Hälfte war wirklich zum Einschlafen. Aber zweite Hälfte wurde man dann wirklich entlohnt für alles. Was beeindruckend ist, ist, dass der MSV Duisburg es anscheinend wirklich schafft, in dem heimischen Stadion irgendwas zu erzeugen, was andere Mannschaften nicht haben. Also das spiegelt ja auch so die Heimbilanz wieder. Einzige Mannschaft, die noch ungeschlagen ist. Was ich mir auch mitgenommen habe, ist, dass der Schiedsrichter richtig, richtig gut war. Also man merkt schon, wenn einer pfeift, der einfach schon noch ein bisschen mehr Erfahrung hat und eine Ausstrahlung hat, dann ja, ist das schon nochmal ein anderes Niveau. Und dann muss ich einmal herausstellen, für mich war es ein bisschen der Spieltag der Helden der zweiten Reihe, sage ich mal, Thilo Töpken. Ich finde das ja Wahnsinn, wenn du die ganze Zeit eigentlich nur auf der Tribüne sitzt und eigentlich kein Teil des Spieltagskaders bist und überhaupt kein Teil der Mannschaft bist und dann reinkommst und dann triffst zu so einem wichtigen Sieg. Also ich finde das schon, ist schon eine besondere Geschichte einfach, weil er ja auch vor sich immer einen Lobinger hat, einen Krüger hat oder auch einen Tim Heike hatte in der Hinrunde, aber jetzt liefert er dann doch so einen entscheidenden Moment.
Ich muss vor allen Dingen festhalten, dass die Löwen, wo wir vor zwei Wochen noch gesagt haben, boah, die kommen. Das ist ja das, was Yannick gesagt hat. Da möchte ich auch mal ein bisschen nochmal Yannicks These hervorheben, weil ich ja der Meinung war, dass Wien Favorit für Platz 3 ist. Ob man so einen Schnitt oder so eine Aufholjagd dann halten kann, ist immer die Frage. Es scheint sich für mich anzubahnen, dass ich mich in Sachen Wien korrigieren muss und bei den Löwen auch. Also ich glaube, wenn diese beiden Mannschaften jetzt nach oben angreifen müssen, musst du aus den letzten 8 Spielen 7 gewinnen. Ich glaube, mit 70 Punkten wärst du dann zumindest unter den ersten dreien. Aber das ist natürlich sehr ambitioniert.
Ja, man muss aber dazu sagen, also die Münchner Löwen, auch wenn man den Kicker sieht, den Eindruck teile ich auch, da ist keiner schlechter als 3,5. Das Einzige, was die Löwen einfach verpasst haben, ist die Kaltschnäuzigkeit an den Tag zu legen vorm Tor. Wenn sie in Führung gehen, ich glaube, das wird ein ganz anderes Spiel, weil die Duisburger in der ersten Hälfte schon den Eindruck gemacht haben, als hätte dieses 1:5 in Rostock Spuren hinterlassen. Und da hätte ich mir dann aus Löwensicht gewünscht, dass sie einfach das Zebra reißen als Löwe. Ja, aber sie haben das Spiel offen gehalten und das war dann die Problematik. Und dann hat Duisburg eiskalt zugeschnappt. Ich fand auch gut, dass Kauzinski so ein bisschen die Spielweise geändert hat, hat ja Steinkötter gebracht, hat die Schiene gestärkt mit Lippmann und es hat auch funktioniert. Und ein Punkt, das müssen auch die Duisburger sagen, und ich glaube, das machen sie auch, wäre auch verdient gewesen für 60. Jetzt hast du natürlich ein Problem und bist 5 Punkte hinten dran.
Ja, jetzt ist es so, Yannick ist ja in Frankreich auch, um Fahrrad zu fahren, um mal in der Tour de France-Sprache zu bleiben. Jetzt müssen sie ein bisschen abreißen lassen, wenn wir über eine Bergetappe reden. Also 5 Punkte die Löwen, Wiesbaden 6 Punkte hinter der Relegation. Das ist bei diesem engen Aufstiegsrennen natürlich dann jetzt schon echt ein großes Fund, weil die Teams davor oder viele Teams davor einfach zu stabil sind. Und dazu gehört auch Rot-Weiß Essen, die am späten Sonntagabend bei Viktoria Köln gewonnen haben mit 2:1 und sich auf Platz 2 geschoben haben. Das wurde groß gefeiert von den mitgereisten Essener Fans und ich sag mal, Essen ist genauso bereit für das Derby dann am nächsten Spieltag nach der Länderspielpause wie der MSV Duisburg. Also das könnte man sich ja schöner nicht malen, ne, in Liga 3. Das ist jetzt Essen gegen Duisburg, Zweiter gegen Vierter. Es geht um den Aufstieg in die zweite Liga. Beide Teams sind in Form und es gab ja auch schon, Toll. Es gibt ja auch bei den Fans schon die ersten Zündeleien. Also vor der Essener Tribüne sind blaue Rauchtöpfe gezündet worden, wo jetzt spekuliert wird, waren das MSV-Fans, die es reingeschmuggelt
haben. Oder Schlümpfe.
Passenderweise spielt der Essen ja aber auch teilweise in blauen Klamotten gegen Viktoria Köln in den Essener Stadtfarben, blau und gelb. Also ne, das war jetzt auch nicht so ganz abwegig. Aber man sieht, ich glaube, wir haben ja jetzt noch 2 Wochen Zeit bis zum Derby. Da wird jetzt viel rauf und runter dekliniert vor dem Derby. Also das macht schon ein bisschen Spaß auch.
Da freue ich mich auch total drauf. Ne? Das ist ja Samstagnachmittag, dieses Standalone-Spiel. Ich weiß gar nicht, Yannick, starten wir um 15:45 oder um 16 Uhr? Ist das eine lange Vorberichterstattung?
Boah, das weiß ich gar nicht. Ich werde es für die Sportschau abdecken an dem Tag. Ich hoffe, ihr liefert früh die Bilder, damit wir es auch früh senden können.
Das wird episch. Also das Stadion pickepacke voll. Ich glaube, nach 2 Stunden oder so war ja das Stadion komplett ausverkauft oder wahrscheinlich noch früher. Das kann, glaube ich, dann an dem Ostersamstag mithalten mit ganz anderen Derbys, höherklassigeren Derbys. Zum Beispiel gestern Real gegen Atletico.
Vor allem ist es ja auch das einzige Revierderby, was man so richtig hat. Okay, ich klammer jetzt mal Bochum gegen Schalke aus, aber dass es so ein Revierderby ist, was ja auch noch um den Aufstieg entscheidet. Das ist ja nochmal was Besonderes, als es sonst so ist. Bei Schalke gegen Dortmund, was man dann jahrelang hat, da geht es ja dann nicht um irgendeinen Aufstieg oder sowas, sondern hier geht es ja jetzt wirklich auch um die Zukunft eines Vereins.
Ja, Veggie, du wirst als Moderator bei dem Spiel dabei sein und hast ja jetzt beide Vereine auch so ein bisschen im Blick. Also es ist ja erst in 2 Wochen, aber ich finde, man kann nicht früh genug darauf schauen, zumal diese Folge ja jetzt auch bis dahin stehen bleibt. Bei welchem Team hast du denn aktuell das Gefühl, wer ist vielleicht so ein Ticken weiter vorne, hat vielleicht eine etwas größere Lockerheit, weil der andere vielleicht ein bisschen zu verbissen ist und es zu sehr will? Also, weil ich habe das Gefühl, Duisburg ist vielleicht gerade ein bisschen beschwingter, weil in Essen der Druck halt immer so groß ist.
Ja, würde ich dir recht geben. Allerdings müssen wir jetzt auch mal festhalten, wir haben ja häufig darüber gesprochen und dabei bleibe ich, dass Essen eigentlich die besten Voraussetzungen hat, aufzusteigen. Wir haben immer gesagt, sie verlieren nicht zweimal, sie gewinnen aber nicht mehrmals am Stück. Dann haben sie zweimal verloren. Dann haben wir gesagt, oh, jetzt drohen sie fast abreißen zu lassen. Und seitdem haben sie natürlich echt eine starke Reaktion gezeigt. Ich glaube, jetzt 4 Siege am Stück. Das ist zu dem Zeitpunkt der Saison echt ein Statement. Da muss man bei allem, was wir dann auch festgehalten haben, was bisher vielleicht nicht optimal war, nachdem wie der Kader aussieht, muss man diese mentale Stärke erstmal festhalten. Und bei Duisburg ist sicherlich eine Außenseiterrolle, die ihnen liegen könnte. Aber ich glaube schon, dass so zwei Auswärtsniederlagen am Stück oder so heftige Dinger dann auch was mit dir machen. Aber vielleicht könnte gerade dann Essen, wo du hinfährst und denkst so, okay, der Druck ist größer auf Rot-Weiß. Vielleicht könnte das Signal sein, auch auswärts was zu holen. Also ich finde, da sind so viele vielschichtige Komponenten, dass ich sage, Favorit ist sicherlich Rot-Weiß Essen, aber ich traue dem MSV in dem Spiel eine Menge zu.
Ja, das ist alles richtig gesagt und das mit dem Auswärtsding. Also wenn der MSV weiter so im Schnitt punktet auswärts, wie sie bisher gepunktet haben, dann geht's nicht in die Top 3. Das ist klar. Also es gibt auch keinen besseren Ort, glaube ich, nach jetzt einer Länderspielpause, wobei sie ja Pokal spielen, Landespokal gegen Bocholt. Also im Flow bleiben sozusagen, als in Essen zu starten mit einer Serie, auch auswärts. Das ist für mich 50-50.
Ich glaube, für RWE kommt das Spiel genau zur richtigen Zeit. Man hat jetzt den Vorteil, dass man eben vorne ist in der Tabelle. Man hat es in der eigenen Hand. Duisburg muss eigentlich gewinnen, um die Chance zu wahren, aber hat eben diese Auswärtsschwäche. Ich fand gestern beeindruckend, die 4000 RWE-Fans in Köln, wir hatten das ja schon letzte Woche einmal kurz thematisiert, dass Viktoria Köln ja immer so dieser Auswärtspunkt ist, wo viele Meisterschaften oder Aufstiege auch gefeiert werden und entschieden werden. Ich hatte so gestern ähnliche Vibes. Was natürlich in Bezug auf das Derby ein bisschen abgeht bei RWE, ist der Ausfall von Alonso, dieser Dauerbrenner, der hat sich die 5. gelbe Karte abgeholt. Das wird den natürlich abgehen am kommenden Samstag.
Wobei, da ist dann Graulich, der auch die Qualität hat, der danach rutscht. Also klar, ne, Rios Alonso, der fehlt, aber sie haben nicht umsonst diesen breiten Kader.
Ja, aber Tobi, also ein Spiel von Essen ohne José Enrique Rios Alonso, das kann ich mir nicht vorstellen.
Wo ist er nochmal geboren?
Der ist, wie man am Namen erkennt, aus Stuttgart.
Ah ja, natürlich, stimmt.
Schreit also, aber nahezu, den ins Studio einzuladen, weil das auch einfach ein geiler Typ ist, finde ich, Rios Alonso.
Ja. Beide Teams jagen also weiter den Aufstieg in die zweite Liga und es kristallisiert sich immer mehr heraus, dass ein Platz möglicherweise tatsächlich jetzt aber dann doch auch schon vergeben ist und zwar an den VfL Osnabrück. Der VfL siegt bei der TSG Hoffenheim mit 1:0, sechster Sieg in Folge. Jetzt sind sie in der Tabelle 7 Punkte vor dem Relegationsplatz. Ist, glaube ich, fast sogar noch nie vorgekommen, dass jemand sowas nochmal verzockt hat, außer eine Pandemie kommt dazwischen. Ne? Der MSV Duisburg lässt grüßen. Ich glaube, der war damals ähnlich aussichtsreich in Richtung zweiter Liga unterwegs, sondern kam halt dieses blöde Coronavirus. Ja, wir hören uns erstmal an, wie das Spiel war. Der Sieg von Osnabrück gegen Hoffenheim. Stefan Fuckert war in seiner Funktion als Moderator von Magenta Sport da und hat uns eine Sprachnachricht geschickt.
Boah, was war das für ein entspannter Nachmittag hier im Kraichgau? Und wenn du mich jetzt fragst, wer hatte heute den größeren Adrenalinkick? Entweder die Ornithologen vom Wandersverein Sinsheim bei der Vogelzählung hier im Frühjahr nebenan im Wald oder die Profis vom VfL Osnabrück, dann würde ich ganz klar sagen, die Wandersgruppe, die hatte mehr Action. Denn das, was der VfL Osnabrück hier macht, das ist so unfassbar souverän. Frühe Führung, mal wieder. Sieht ein bisschen nach Zufall aus, aber letztendlich, es war einstudiert, dieser Einwurf. Dass dann der Gegner ein bisschen mithilft, geschenkt. So ist es eben. Aber hier ist überhaupt nichts angebrannt. Und das zieht sich ja schon in den letzten Wochen komplett so durch. Ich weiß gar nicht, wie will Osnabrück diesen Aufstieg noch vermeiden? Also, ich bleib dabei. Die sind für mich ganz klar Aufstiegsfavorit Nummer 1. Die können sich nur noch selbst ein Bein stellen.
Wahnsinn, was ist mit Stefan Fuckert? So jetzt seriös. Wird er langsam Journalist oder wie?
Wahnsinn, wie er das sagt, diese Vogelzählung. Ich kann mir ihn richtig vorstellen, wie er da im Hartwald steht. Wahnsinn.
Aber man muss sagen, 16. Mal, dass der VfL in dieser Saison zu Null spielt. 10 Auswärtssiege, in diesem Kalenderjahr noch ungeschlagen. Also der Superlativ ist der VfL Osnabrück. Kann man das, ist das deutsch? Kann man das so anwenden?
Würde ich mit 9 Punkten im Deutschleistungskurs so unterschreiben. Und diese Souveränität, diese Lockerheit, diese Coolness, also da passiert gar nichts mehr. Ich war mir ja schon vor 3 Wochen sicher und es wird von Woche zu Woche klarer.
Ja. In jedem Podcast, jede Woche. Ja, ich habe es ja schon vor 3, vor 5.
Ja,
aber
ja,
ganz
weil
ehrlich,
ich habe ja gerade auch gesagt, dass ich mich bei Wien hart vertan habe. Deshalb darf ich ja jetzt hier den 1:1 Ausgleich wenigstens erzielen.
Ey, Beggy, ich habe gesagt, Wien verliert kein Spiel mehr. Und danach haben sie erstmal gegen Regensburg verloren. Also hier sitzt
nicht
nur
Expertise. Ein bisschen Kompetenz müssen wir uns ja gegenseitig hier noch vorgaukeln.
Genau.
Was mir aufgefallen ist beim VfL, also erstmal alle Hüte kann man ja ziehen, die man hat. 16. Mal zu 0 hast du schon gesagt, Strassi, 6. Sieg in Serie. Im Grunde genommen sind sie auch ein bisschen die Drittliga-Streber, weil die ganzen Zahlen sind ja alle toll. Die haben noch nicht mal einen Elfmeter verschuldet, die haben noch keinen Platzverweis verschuldet, die haben die wenigsten gelben Karten. Also irgendwie ist es so, dass die da lupenrein durchgehen durch die Saison und dann auch natürlich verdient. Was ein bisschen schade ist, dass jetzt schon so diese Aufstiegs-Euphorie vielleicht so ein bisschen abflacht, weil irgendwo, wenn man schon die Gewissheit hat, wenn das jetzt so weiterläuft, ja, dann steigen wir auf jeden Fall auf, ist so die Spannung so ein bisschen raus bei den Fans. Kann ich mir vorstellen, aber gut, das ist ja dann auch egal.
Auf gar keinen Fall. Da ist dann nicht die Spannung raus. Da freut man sich dann auf den Moment, wo es dann feststeht. Und bei der Enge, klar sind die jetzt 7 Punkte voraus, aber ein paar Spieltage wird es ja noch dauern, bis es dann noch rechnerisch drin ist. Und dann werden die Bremer Brücke, die werden das Dach wieder aufbauen und dann wieder abreißen. Also ich finde zum Beispiel auch für den VfL jetzt vorteilhaft, im Vergleich zu 90 plus 6, jetzt hast du schon mal ein paar Wochen mehr Zeit, um dich auf die zweite Liga vorzubereiten. Denn das war ja so in der Vergangenheit die große Problematik, da den Spagat zu packen, wenn du so kurzfristig aufsteigst und eigentlich dich ja gar nicht damit beschäftigen willst, ist aber natürlich Must, auch was Lizenz angeht und so. Kannst gucken, wo ist Optimierungsbedarf, wo kann man nochmal einen drauflegen, was brauchen wir für die zweite Liga, weil natürlich der VfL jetzt nicht schon wieder in diese, ich will jetzt noch gar nicht auch negativ werden, aber ich glaube, die Fans wollen ja jetzt auch nicht schon wieder dann direkt von Minute 1 an um den Klassenerhalt kämpfen und irgendwann dann nach ein paar Wochen keine Chance mehr haben, weil jetzt kann man vielleicht ein bisschen was aufbauen, das würde ich dem VfL wünschen.
Ja, sie können jetzt Drittliga-Rekordsmeister werden, wer dann zum dritten Mal, so oft war es keiner und man muss vielleicht auch nochmal einzelne Spieler hervorheben, sie haben ja im Prinzip jetzt auch mitten in der Saison einen Neuzugang mit David Kopacz, der irgendwie lange keine Rolle spielte und auf einmal jedes Spiel trifft, das sind ja dann auch so kleine Bausteine, die dazu beitragen, dass irgendwie offenbar alles funktioniert.
Ja, ich finde, das ist ein Phänomen, wenn du einfach, und das ist, glaube ich, so ein Punkt, was Trainer auch immer ansprechen, wenn sie sagen, wir haben einen breiten Kader und wir brauchen jeden irgendwann mal. Man muss sich das vorstellen, er saß ja wirklich 5 Spiele auf der Tribüne, ähnlich wie bei Töpken, und hat jetzt zum 4. Mal in Folge getroffen, also von der Tribüne rein in die Startelf und direkt geliefert. Das ist ja auch eine Sache von Charakter, ne? Also die Situation musst du ja erstmal annehmen und akzeptieren und dann auf die Chance lauern und warten und dann auch wieder nutzen. Also finde ich, also ganz großer Respekt an David Kopacz, ist ja auch schon ein Spieler, den wir über Jahre auch schon begleiten, auch schon bei Würzburg damals. Deswegen freut es mich für ihn.
Übrigens finde ich sehr beruhigend im Hintergrund dieses Vogelgezwitscher, nicht nur von unserem Ornithologen Stefan Fuckert, sondern auch von Yannick Barkic. Gefällt mir sehr gut heute Morgen.
Das ist französisches Vogelgezwitscher, ne? Das hört man ja am Akzent auch. Nein, also ich finde, also so Geschichten wie mit Kopacz oder mit Töpken auch in Duisburg, Spieler, die außen vor sind und dann eine wichtige Rolle spielen, da zeigt sich ja dann auch immer, wie gut ein Trainer ist. Wenn ein Trainer es schafft, solche Spieler dann quasi von 0 auf 100 wieder relevant zu machen, dann machst du gute Arbeit.
Und es bleibt der Faktor oder der X-Faktor Müller, der Verteidiger aus der Vereinslosigkeit zum überragenden Mann in der dritten Liga. Also da werden 100 pro mittlerweile viele draufschauen.
Das hast du ja vor 3 Wochen schon mal gesagt.
Habe ich schon, ne? Vor 5 Wochen gesagt. Da muss der VfL natürlich gucken, dass der auch da bleibt, weil der kann natürlich auch in der zweiten Liga ebenso brillieren wie in Liga 3.
Kurios, weil wir es eben schon angesprochen haben, Landespokal. Übrigens die ersten beiden in der Tabelle, Essen und Osnabrück, spielen beide kein Landespokal mehr. Beide ausgeschieden.
Das heißt, sie können sich auf die Meisterschaft konzentrieren.
Genau.
Wir sprechen über ein Team, das sich auch noch Hoffnung macht auf die zweite Liga. Hansa Rostock. Veggi, du hast ja eben schon erzählt, du hast die Kogge am Freitagabend in Wiesbaden erstmal von ganz oben betrachtet. Und dann gewinnen sie dieses Ding da eben in Wiesbaden gegen ja eine sehr, sehr heimstarke Wiesbadener Mannschaft. Also die musst du da aktuell auch erstmal knacken. Es gab wahnsinnig viel strittige Situationen, aber wie ist es rein sportlich zu bewerten? War das auch nochmal so ein Ausrufezeichen von Rostock? Ja, mit uns ist auf jeden Fall zu rechnen.
Würde ich so unterschreiben, eigentlich sicherlich eher ein Unentschieden-Spiel. Und im Rückblick, wenn es dann die DVD gibt über den Hansa-Aufstieg, die Kogge segelt in Liga 2, dann wird dieser Abend sicherlich einen ganz besonderen Moment einnehmen. Dieser Moment, als Lukas Schleimer, glaube ich, 90 plus 3 den Ball mit links das leere Tor eigentlich an den Außenpfosten schiebt. Ein Ding, das er sonst sicherlich verbunden mit den Augen macht, ohne Flutlicht. Das könnte so ein Schlüsselmoment gewesen sein. Auch der Jubel nachher auf der Rostocker Bank war Wahnsinn. Frühe Führung, dann hast du gemerkt, kam Wien auf, rote Karte, eine Abwehrschlacht hinten, unterstützt von über 2000. Da fragt man sich ja auch immer, Freitagnachmittag sich von Rostock mal kurz nach Wiesbaden zu machen. Also allen Respekt davor. Das war so ein richtig dreckiger, erkämpfter Auswärtssieg, der am Ende wahrscheinlich mehr wert ist als 3 Punkte.
Ich habe natürlich mir die Zusammenfassung angeschaut und habe natürlich auch viel gelesen und man konnte ja gleich wieder auch viel über den Schiedsrichter hören. Veggie, wie war das denn? Also im Kick hat Haselberger auch eine 5 bekommen. Wo war da die Problematik?
Er hat von Steven Rupprecht bei uns eine 4 bekommen und dafür, dass er sich nachher gestellt hat, die Note 1. Er war nachher bei uns im Studio, fand ich sehr erfrischend. Wir hatten 4 Szenen, Schiedsrichter, mit dem man über die Dinge sprechen kann. Ich versuche es mal ganz kurz zu fassen. Der erste Elfmeter in der 3. Minute ist eine absolut berechtigte Entscheidung. Dann gab es Gelb gegen den Schützen, der den Elfmeter reingeschossen hat und dann ein bisschen jubelt vor der Wiesbadener Kurve. Es ging wohl darum, dass das Social-Media-Team von Hansa Rostock hinter dem Tor gestanden ist und er hat in diese Kamera reingejubelt. Sicherlich nicht ganz glücklich da zu stehen. Auf der anderen Seite war das jetzt auch keine schlimme Provokation. Es gab ja auch am Wochenende die Frage, darf Kastrop jubeln für Gladbach in Köln? Ja, ich meine, die haben den vor 3 Jahren weggeschickt. Natürlich darf der da jubeln. Also ich finde, wir müssen jetzt auch nicht so tun, also wenn du irgendwie einen Stinkefinger denen zeigst, dann finde ich es total asozial und dann müsste es auch bestraft werden. Aber jubeln darf man auch, wenn es vor der anderen Kurve ist.
Hat Scherninger sogar auch gesagt, ne?
Da waren sich ja, die Trainer auch einig. Hat Scherning sogar auch selbst gesagt, der hatte eine richtige Krawatte. Scherning und Brinkmann waren dann sich auch nicht ganz einig, obwohl die sich viel einig waren, ob bei der Linie, die Haselberger gezeigt hat, es kurz vor der Pause hätte einen Elfmeter geben müssen für Wiesbaden. Da kann ich eventuell auch noch mitgehen bei der Entscheidung. Und dann war der große Aufreger Carstens, der sich den Ball zu weit vorlegt, der mit einer wahnsinnigen Intensität reingeht, aber in der Grätsche den Fuß zurückzieht. Da denke ich immer nur, die Leute meckern nur über den VAR. Wenn du diese Szene, ich saß auf Höhe, Haupttribüne und hab das Ding gesehen, hab auch gesagt, das ist klar rot für mich. Weil der so da reingeht und dann siehst du es erst, dass er zurückzieht. Also, ich finde, es war keine grobe Fehlentscheidung dabei. Ich finde, er hat das auch aus seiner Sicht gut erklärt und er würde von mir die Note 3 fürs Wochenende bekommen.
Ja, scheint auf jeden Fall sehr hitzig und mit sehr vielen Themen behaftet gewesen zu sein, aber ich habe das auch sehr positiv wahrgenommen, dass er danach, und warum macht das nicht eigentlich jeder, sich die Szenen anschaut bei euch und dann sich einfach stellt und erklärt, wie er die Dinge gesehen hat und schon ist alles ja irgendwie verständlich, ne?
Definitiv. Ja, vor allem sind dann auch alle Emotionen dann auch so ein bisschen weit runtergekocht und man kann sich so ein bisschen erklären. Das ist, glaube ich, immer sinnvoll. Ich wollte nur kurz was zu Hansa Rostock sagen, was mir aufgefallen ist. Ich hatte mir schon so früh aufgeschrieben am Freitagabend, wenn die gewinnen, dann ist das irgendwie so der Gewinner des Spieltags. Jetzt habe ich am Sonntagabend nochmal auf die Tabelle geschaut. Oh, sind doch noch nur 6. Also sind immer noch in dieser Jägerposition. Aber gefühlt wirken sie für mich wie eine Mannschaft, die ja schon auf dem direkten Aufstiegsplatz steht. Ich glaube, ein Riesenvorteil bei Hansa ist es einfach dieses Torverhältnis. Hab ich geguckt, plus 21 im Vergleich zu allen anderen. Ich lasse mal Pferd ausgeklammert, ist das schon ein Extrapunkt irgendwo? Und ich glaube, das Knackpunktspiel für Hansa Rostock wird in der englischen Woche sein, auswärts beim SC Verl.
Also dieses Torverhältnis ist natürlich im Vergleich zu Rot-Weiß Essen, MSV Duisburg und Cottbus ein Faustpfand und dann gefühlter Punkt mehr, weil der VfL und Verl sind da natürlich weit weg mit 24 bzw. plus 29. Aber ich denke die ganze Zeit, 30. Spieltag, wir fragen ja auch immer, jetzt sind sie erstmals nicht unter den Top 3, MSV Duisburg, jetzt ist Rostock 6. und sowas. Also wir sind uns schon einig, dass man am 38. Spieltag unter den Top 3 stehen will, ne? Weil danach hat man ja auch was erreicht. Also,
nein, ich glaube, Strassi, da muss ich Jannik vielleicht sogar in dem Fall recht geben, du hast natürlich rein mathematisch und von der Faktenlage recht, aber es geht ja auch immer um ein Gefühl, was hast du denn für ein Ding, welche Mannschaft kann jetzt durchziehen? Und dieses Gefühl vermittelt mir Hansa auch gerade. Und deshalb ist es eigentlich überraschend, wenn du dann drauf guckst, oh, sie sind nur 6. Aber bei den Punktabständen ist es ja marginal. Und für mich wird dieses Selbstvertrauen sehr gut geboten vom Trainer halt. Daniel Brinkmann ist ja eh einer, wo man immer sagt, also der ist jetzt nicht gerade in einem Demutsfass zur Welt gekommen, sondern der hat so eine positive Aura von Erfolg und der scheint sich richtig zu freuen auf diese Zeit. Und jetzt musst du halt da sein und nicht auf die Tabelle gucken, ah, wenn wir auswärts einen Punkt holen und zu Hause gewinnen, dann könnte es ja reichen, sondern du musst jetzt eigentlich das Selbstverständnis haben, wir ziehen voll durch und das vermittelt mir Hansa im Moment.
Und dass er damit mit dieser Art und Weise an der richtigen Stelle ist, das haben wir, glaube ich, alle gesehen. gesehen, wenn wir den Groundhopper uns angeschaut haben, den aktuellen, den neuen. Alex Klich, unser Freund Muffutz, der Luis, die waren wieder unterwegs. Und ich kann euch nur sagen, liebe Freunde zu Hause, geht auf YouTube, geht auf unsere Plattform, schaut euch das an. Ich habe es mir angeguckt, ich hatte alle Emotionen. Ich habe sogar fast einmal Tränen in den Augen gehabt. Da habe ich mich selber überrascht, weil da so, diese Hymne stand da nochmal standalone. Und dann hast du gesehen, wie die singen. Dann sind die irgendwie bei einem Fischmarkt und dann ist da einer irgendwie so ein Räuchermeister und sowas. Der hat eine 1000 Jahre alte Kappe an. Also guckt es euch an. Es sind so viele geile Geschichten drin. Einfach nur schön, dass es sowas gibt.
Ich nehme mit die Höhle der Möwen.
Genau.
Jetzt reden wir hier schon on air eine halbe Stunde lang so über den Aufstieg in die zweite Liga und haben noch gar nicht Energie Cottbus erwähnt. Das war vor ein paar Wochen auch nochmal anders, als es um den Aufstieg ging. Ich meine, da ist alles nach wie vor immer noch möglich. Cottbus ist aktuell Fünfter, einen Punkt hinter der Relegation, zwei Punkte hinter dem direkten Aufstiegsplatz, aber haben jetzt eben wieder nicht gewonnen. 1-1 gegen Ulm von den letzten 5 Spielen, nur ein Sieg bei Energie Cottbus. Da fragt man sich dann jetzt schon, was ist das gerade für eine Phase bei Energie. Wir gucken erstmal oder hören erstmal, wie das Spiel gegen Ulm war. Miriam Sinnow war für uns dort und hat uns mit einer Sprachnachricht versorgt.
Hauptsache Gewinn, sagte Pille Wollitz noch vor Anpfiff. Und jetzt mit diesem 1-1 gegen Ulm kann sich keine der beiden Mannschaften etwas kaufen. Was kritisiert der Cottbus-Trainer? Die Chancennutzung, wie die Chancen sich überhaupt erspielt wurden, wenn sich denn welche erspielt wurden. Also er hat einiges, was er rannehmen kann in dieser Länderspielpause. Auch wenn der Pokal jetzt ja erst einmal auf dem Plan steht. Der einzige Torschütze aus Lausitzer Sicht, Erik Engelhardt, war auch recht unzufrieden. Obwohl ja endlich sein Torknoten wieder geplatzt ist. 7 Spiele hatte er nicht getroffen. Jetzt war es wieder soweit. Aber wie gesagt, am Ende konnte sich keine der beiden Mannschaften mit diesem 1-1 etwas kaufen. Pele Wollitz hat übrigens Pavel Dotschew nach Abpfiff noch 24 Punkte gewünscht. Er will nämlich nicht, dass Ulm absteigt, beziehungsweise wünscht es eben seinem Trainerkollegen nicht. So viel also hier aus Cottbus, aus dem Stadion der Freundschaft. Liebe Grüße an euch.
Vielen Dank, Miri, für die Eindrücke aus...
Oh, Miri. So gut seid ihr.
Ja, na, ehrlicherweise haben wir uns noch nie im Leben getroffen, aber, aber unter Kollegen duzt man
sich. Ja, natürlich. Die ist ja auch wunderbar.
Chrissy. Also, jetzt ist natürlich genau das eingetreten bei Energie Cottbus, was wir so ein bisschen gejinxt haben, auch ehrlicherweise drumherum. Nämlich, dass sie vielleicht doch wieder ins Nachdenken kommen und sich an die letzte Saison erinnern, wo sie es dann quasi hinten raus auch verhühnert haben. Ist das jetzt aktuell wieder so eine ähnliche Phase und wie kommen sie da raus?
Also es ist jetzt gerade keine Energie Cottbus. Insofern ist, glaube ich, der Zeitpunkt, dass jetzt Länderspielpause ist und dieses Pokalspiel gegen den Sechstligisten jetzt mal ausgeklammert. Du musst dich einfach wieder resetten. Du musst dich besinnen. Ich glaube jetzt, dass auch nochmal in der Zeit Thiele die Zeit nutzen kann, um nochmal frisch zu werden. Auch Chiarchi merkt man an, dass er da eine ganze Menge schon gemacht hat in dieser Saison. Und natürlich auch, irgendwann ist es auch klar, dass in so einer langen Saison, wenn du da richtig geil performst, wie zum Beispiel Chiarchi, ist ja auch klar, dass mal ein paar Wochen dabei sind, wo das nicht weitergeht in der Art und Weise, obwohl er sich ja echt bemüht. Ich kann mir vorstellen, dass Pele Wollitz jetzt ganz genau weiß, was der in der Länderspielpause anpacken muss. Man hat ja auch in Aachen gesehen, das waren zu viele Gegentore. Jetzt gegen Ulm 1-1. Es ist gerade alles so ein bisschen schwer. Man muss die Leichtigkeit zurückfinden bei Energie, aber das traue ich denen zu. Also ich glaube nicht, das ist nur ein Ding von uns, was wir hier Woche für Woche auch irgendwie über die Cottbusser stülpen, dass sie daran denken, wie es letzte Saison war. Ich glaube, die kommen raus und das meine ich mit aller Liebe, schießen Havelse weg.
Vielleicht muss man im Cottbus aufpassen, dass man das ganze Ding nicht zu groß macht, was da am Ende der Saison passieren könnte. Ich glaube schon, dass es ein Stück weit in die Köpfe reingeht, wenn man sich die Ergebnisse und die Spielweise auch anschaut. Also Pille Wollitz hat ja auch nach der PK, nach dem Spiel auf der PK so ein bisschen durchklingen lassen, dass schon einige Spieler irgendwie gerade Probleme haben, die Situation anzunehmen oder die Leistung zu bringen, die sie eigentlich bringen könnten. Stichwort Chiarchi stelle ich jetzt mal in den Raum. Du merkst schon, dass da die Lockerheit fehlt. Wir haben letzte Woche von diesen beiden Torchancen gesprochen, wovon er mindestens eine wegmachen müsste. Und ich habe eben von den Helden der zweiten Reihe gesprochen, Timmy Thiele. Ich glaube schon, dass der nochmal diese Saison eine Rolle spielen kann und wird und dass der nochmal einen Unterschied ausmachen kann im Aufstiegskampf.
Also ich bin jetzt gerade mal hier so ein bisschen am Klicken im Restprogramm. Cottbus hat, das kann man gut finden oder schlecht finden, hat mit 60 Osnabrück und Essen alle Konkurrenz noch noch praktisch auf Pfannen fertig da liegen. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass sie sich gerade schwer tun, wenn sie eine Mannschaft wie Ulm, spielen auch noch gegen Duisburg, wie Ulm bespielen sollen. Also die, wo jeder davon ausgeht, okay, die hau dir eh weg. Da ist so ein bisschen, und das ist in der langen Saison, hat Strassi richtig gesagt, du ziehst ja nicht von 1 bis 38 durch. Sie haben in den letzten 5 Spielen nicht gut gepunktet, aber trotzdem gepunktet. Und für mich wird jetzt Havelse schon auch so eine Art Schlüsselspiel. Wenn du das Spiel gewinnst, bist du auf jeden Fall ganz normal wieder in der Spur, dass Osnabrück so gut ist. Da können die anderen im Moment alle nicht mithalten. Aber ich glaube nicht, dass jetzt irgendjemand da schon die Fahne hissen sollte. Vor allen Dingen auch dieses Durchatmen jetzt nochmal mit 2 Wochen, das würde ihnen gut tun. Ich glaube, dass die schon bis zum Schluss oben dabei bleiben.
Wir gucken zum nächsten Club, der uns weiterhin beeindruckt. Der SC Verl schlägt Saarbrücken mit 3:0. Yannick, du hast ja vorhin schon erzählt, du warst da. Verl, das ist die Tormaschine der Liga. 70 Tore haben die gemacht in 30 Spielen. Belegen jetzt eben aktuell den Relegationsplatz. Und ich habe ja vor vielen Wochen schon gesagt, ich glaube, der SC Verl steigt auf. Wie ist dein Eindruck nach dem Spiel gegen Saarbrücken?
Oh, stimmt, das hast du vor vielen Wochen schon gesagt. Also mein Eindruck ist seit dem Samstag, ich fange anders an. Ich habe ja vor 5 Wochen schon gesagt, dass die beiden Mannschaften aufsteigen werden, die die meisten Tore schießen dieses Jahr. Die stehen aktuell auf Platz 2 und 3 mit Essen und Verl. Und ich finde, das ist eigentlich ein ganz, ganz guter Tipp. Der SC Verl hat jetzt nach einer kleinen Beule, sage ich mal, wieder in die Spur zurückgefunden, haben jetzt 3-mal in Folge gewonnen. Man merkt richtig bei der Mannschaft und vor allem, wenn man sich die Situation nach den Toren anschaut, wie eine Mannschaft jubelt. Also das ist eine richtige Einheit. Die laufen auch immer wieder zur Trainerbank und freuen sich dann mit Tobi Strobel zusammen. Also das Bild, was man da nach außen präsentiert, das ist absolut positiv und auch aufstiegsreif. Und das kauft man denen auch irgendwie ab, dass die irgendwie Bock haben auf die ganze Nummer. Da scheint sich irgendwas in den letzten Wochen gelöst zu haben. Ich glaube, diese kleine Delle, die eingetreten ist, die hatten sie jetzt schon. Und wir haben uns ja immer gefragt, was passiert eigentlich mit dem SC Verl, wenn es so in diese Phase geht, März, April, wenn man mal so ein bisschen drüber nachdenkt, was könnte passieren. Ich glaube, das haben sie mittlerweile überstanden und sind jetzt der super unangenehme Gegner für alle, die da noch von oben kommen. Ich habe eben angesprochen, dass Hansa da in der englischen Woche spielen wird. Das wird richtig brutal werden. Und eine neue Erkenntnis in dieser Rückrunde, der SC Verl spielt jetzt viel, viel häufiger zu Null. Das war eine Baustelle, die Tobi Strobel schließen wollte. Und das haben sie scheinbar geschafft, haben jetzt schon häufiger zu Null gespielt als in der gesamten Hinrunde. Und Fun Fact nebenbei noch, diese Woche wird es eine Hospitation geben von Sascha Mölders beim SC Verl. Der guckt sich dann ab, wie Tobi Strobel so eine Mannschaft trainiert.
Was Bucky alles weiß. Also ich habe gehört, dass man sich da auch autark, was die Mannschaft betrifft, zusammengesetzt hat. Die haben, ich weiß jetzt nicht, ob sie saufen waren, aber ich hoffe es für sie. Ich glaube, dass man da nochmal, das habe ich vorhin schon mal genannt, die Sinne geschärft hat und sich nochmal klar gemacht hat, was da eigentlich möglich ist. Also wenn der SC Verl unter die Top 3 kommt, wenn der SC Verl aufsteigt in die zweite Liga, dann reden wir von einer absoluten Sensation. Also das wäre ja unglaublich, aber auch unglaublich verdient. Ich meine, wer so performt, wer sich so in den letzten Jahren sukzessive aufbaut, obwohl immer wieder die Besten, sei es an der Seitenlinie als auch im Team, gehen und man findet immer die richtigen Antworten. Es muss auch mal sein, dass so eine überragende und kontinuierliche Arbeit belohnt wird. Insofern, ich weiß ja gar nicht mehr, also im Prinzip müssten 6 aufsteigen, es geht aber nicht. Die werden bis zur letzten Sekunde werden die da dabei sein und vielleicht unter den Top 3 landen. Und in der Relegation übrigens, Veggie, will ich als Zweitligist gegen die auch nicht spielen.
Definitiv nicht. Und ich finde, Yannick hat den Punkt angesprochen, der mir letzte Woche auch schon aufgefallen ist. Vor 3 Wochen hat irgendeiner gesagt, okay, wir können nicht mehr absteigen, jetzt wollen wir diese historische Chance auch nutzen. Und ich finde das auch total richtig. Was hast du denn jetzt als Verl noch zu verlieren? Die Situation ist doch eine bombastische Saison. Du hast keinen, der dir sauer ist, wenn es nicht klappt. Jetzt einfach Leinen los und laufen lassen, macht Verl ganz gefährlich.
Reden wir noch über den FCS?
Ja, das war die größte Enttäuschung am Samstag. Also ich habe mich auch vor dem Spiel gefragt, so was können wir vom FCS erwarten? Beziehungsweise für uns war spannend,
Was passiert in der Konferenz bei den 14-Uhr-Spielen? Wie viel Druck bekommt der FCS von hinten? Und zwischenzeitlich sah es ja echt ganz gut aus. Da lag auf einmal Ulm vorne. Und aber am Ende ist es dann so gewesen, dass sie mit 8 Punkten Vorsprung auf den auf den Abstiegsplatz in das Spiel gestartet sind. Und das hat man dann irgendwie auch gemerkt. Die Spannung beim FCS ist so komplett raus. Und das ist, glaube ich, das große Problem dieses Vereins. Die wissen ja gar nicht mehr, was sie jetzt machen sollen. Die haben ja eigentlich schon die Klasse gehalten mit dem Punktevorsprung und wissen jetzt gar nicht, für was sie eigentlich spielen. Und der Auftritt vor allem in der zweiten Hälfte war sowas von, ja, so leblos, kreativlos. Die hatten eine glückliche Chance, der Lattentreffer von Pick. Das ist ja auch wieder wirklich diese Abhängigkeit von Florian Pick ist ja wirklich Wahnsinn. Also das muss man ganz, ganz schnell verbessern in der neuen Saison. Und dann war es völlig zu Recht, wie unzufrieden die Fans dann waren am Zaun, die geschrien haben, außer Manu könnt ihr alle gehen. Manu Zeitz, der Rekordspieler, der ja wahrscheinlich am Ende der Saison seine Karriere beenden wird. Also ja. Es ist eine ganz, ganz schwierige Situation beim FCS und ich weiß jetzt auch nicht, wie man das jetzt lösen kann in den nächsten Wochen.
Ja, also dass da dann schon im Prinzip die Saison beendet wird beim FCS, spricht ja dafür, dass, was wir sehen, es ist die bodenloseste Saison des FCS, seit wir dritte Liga verfolgen. Also man kann mehrere Körbe Lioner in Richtung Ulm und Aue schicken, dass die überhaupt gar nicht kapieren, dass sie eigentlich Riesenchance gehabt hätten oder haben, am FCS vorbeizuziehen, weil der eigentlich tote Hose ist. Ich glaube, der Kicker hat es geschrieben, 20 auslaufende Verträge. Da hatte man ja irgendwann mal Angst. Wer hat eigentlich die ganze Geschichte gemacht, dass die alle gleichzeitig auslaufen? Ich glaube, das ist ein Geschenk für Thiele. Da muss durchgefegt werden. Also das ist nicht unser, und das meine ich jetzt, also wir sind ja neutral, aber das ist nicht unser erster FC Saarbrücken. Also das ist wirklich, als Fan kann ich das absolut verstehen, dass die überhaupt noch mitfahren. Das ist ja schon aller Ehren wert.
Ja, man muss auch mal ganz klar sagen, 8 Punkte sind 8 Punkte. Ja, aber wie die Saison austrudeln lassen, wenn da einer mal jetzt überraschend gewinnt von Aue oder Ulm und dann sind es vielleicht nur noch 5 Punkte, dann fängt dann irgendeiner doch mal an nachzudenken. Also dieser ganze Verein wirkt auf mich, und wir sind ja alle FCS-Sympathisanten, wie in einer Lethargie, Agonie, das ist ja Wahnsinn. Da läuft ja alles schief, was die einfach machen. Also das ist bodenbewusstlos, und es kann nur noch um eins gehen, den absoluten Super-GAU zu verpassen. Die Mannschaft lehnt sich nicht auf, irgendwie groß von Strukturwandel, und wir werden jetzt alles angreifen, und ja, Verträge laufen aus. Also ich stehe davor und denke, um Gottes Willen, holt ihr überhaupt noch irgendeinen Punkt? Wahnsinn.
Ja, vor allem, wenn du da auch mal aufs Restprogramm blickst, jetzt haben sie im Landespokal sind sie noch dabei, da können sie vielleicht ein bisschen Wiedergutmachung machen, aber dann haben sie 2 Heimspiele gegen Ingolstadt und Aachen, und dann haben sie auch noch die Gegner 60, Essen und am letzten Spieltag Rostock. Also ich sehe es da ähnlich wie du, da muss jetzt nur mal einer von unten 2-mal gewinnen und Saarbrücken 2-mal verlieren, dann fängt das große Zittern aber wieder an.
Und dann weiß ich nicht, ob die überhaupt nochmal irgendwie einen Hebel umgelegt kriegen.
Das sehe ich genauso, und das macht einem ja schon Angst. Also insofern, wenn Bucky, und der war ja dabei, da sagt, die würden die Saison austrudeln lassen, da breche ich ja ab, und ganz ehrlich, ich hoffe nicht, dass Zeitz am Ende der Saison die Karriere beendet, weil das kann es ja nicht gewesen sein. So möchte ich nicht, dass er da abtreten muss. Ich verstehe das. Da bin ich echt sprachlos. Also beim ersten FC Saarbrücken bin ich sprachlos.
Ja, sinnbildlich war vielleicht, wenn man sich immer den Spielbericht anschaut, das 1:0. Also es war wirklich die billigste Eckenvariante, die ich je gesehen habe. Einfach die Ecke kurz ausgeführt auf die 16er-Kante. Walid Mamdi nimmt sich den Ball und schießt ihn einfach in die Ecke. Wenn man sich das nochmal anschauen möchte, gerne. Und vor allem Walid Mamdi in dem Zusammenhang nochmal erwähnt, ein riesen Außenverteidiger mit unfassbar guten Scorerwerten übrigens. Den sollte man auf dem Zettel haben. Aber diese Ecke war für mich auch sinnbildlich für, ja, dafür, dass einfach gar nichts mehr geht bei Saarbrücken.
Richtig guter Typ auch, ne? War ja bei uns im Interview danach bei Cedric Pick, und den sehen wir in der kommenden Saison, glaube ich, auf jeden Fall auch eine Liga höher, ob mit Ferl oder in einem anderen Team, das bleibt dann noch offen. Wir haben gesagt, der Abstiegskampf gefühlt entschieden, weil Ulm und Aue einfach ja zu schwach sind und die Chance nicht nutzen, die Saarbrücken ihnen bietet. Aue dabei jetzt an diesem Wochenende wirklich maximal unglücklich, weil sie vom Aufreger des Spieltags betroffen waren. Beim 1:2 in Mannheim, beim Phantomtor von Terence Boyd. Da wollen wir noch drüber sprechen. Was war da passiert? 90. Minute, es stand 1:1. Terence Boyd nahm einen langen Ball an im Strafraum mit der Brust und wuchtet den Ball an die Unterkante der Latte. Von da ging der Ball aber nur zum größten Teil ins Tor. Ein Stück landete auf der Torlinie und dann der Ball wieder an die Latte und sprang raus. Nach kurzem Zögern hat der Schiedsrichter Timon Schulz dann das Tor gegeben. Siegtreffer für Mannheim und großer Frust bei Aue, bei Christoph Dabrowski und Marvin Stefaniak.
Wenn ich mir das zweite Gegentor angucke, das sehe ich von 80 Metern draußen an der Linie, dass der Ball niemals im Tor ist.
Nein, der ist doch nicht hinter der Linie, weil da brauchen wir nicht reden. Also du kannst nicht in dieser Situation so eine Entscheidung treffen, das ist unfassbar. Und sollen Sie mir ruhig ein Schreiben schicken, aber das geht 0,0 für mich.
Auf der einen Seite abseits, auf der anderen Seite ein Meter vor der Linie. Der Schiedsrichter soll sich das selber angucken. Ja, und sich mal bewusst machen, um was es geht.
Die Situation von Marcel Bär, ob das abseits war.
Man kann es nicht, wir gucken gerne nochmal drauf. Man kann es nicht
aufhören. Aber das sind solche Situationen, du kannst nicht das Tor geben und kannst dort abpfeifen, obwohl du das nicht mal siehst. Also, nein. Guck mal, wo der Fuß steht. Also beim. Nee. Krieg so einen Hals, einen Kotzkragen, wirklich, ist unfassbar.
Ich habe ihn gefragt, wie alt er ist, ob er berechtigt ist, schon ein Drittligaspiel zu pfeifen. Habe ich keine Antwort bekommen, aber ich muss jetzt aufpassen, dass es nicht respektlos wird.
Macht mich fassungslos, ist traurig, traurig für die Jungs, traurig für die Auswärtsfans, die immer noch mitkommen. Da musst du halt irgendwann mal vielleicht in dieser Liga entscheiden, VAR anzuschalten oder was weiß ich. Aber in unserer Situation, wie ich schon gesagt habe, so eine Entscheidung zu treffen und zu sagen, pass auf, das ist ein Tor, kannst du niemals machen. Da müssen die Schiedsrichter auch mal ein Feingefühl haben.
Ja, was die beiden angesprochen haben, war nicht nur das Gegentor, sondern auch ein vermeintliches 2:1 für Aue, was aber wegen einer Abseitsstellung von Marcel Bär eben zurückgepfiffen wurde, die sich aber auch nicht so richtig auflösen lässt, sondern das war wahrscheinlich dann auch wieder nur um Haaresbreite, aber eben mit der technischen Ausstattung in der dritten Liga nicht auflösbar. Und schon wieder sind wir bei der Diskussion, geht's nicht mehr ohne Videobeweis auch in Liga 3?
Finde ich interessant, dass wir eigentlich in Liga 1 und 2 jedes Wochenende hören, schafft das ab. Und in der dritten Liga sagen sie, ja, da brauchen wir einen Videobeweis. Zeigt dann auch, wie komplex dieses ganze Thema ist. Und ich kann jeden Frust von Aue total nachvollziehen. Was ich schwierig finde, wenn man so einen Schuss hat von Boyd, einfach vom Gefühl, der springt danach auch nochmal an die Latte. Klar, das geht auch physikalisch, dass der erst kurz dahinter ist und so nochmal. Und es kann mir keiner sagen, dass das irgendeiner eindeutig gesehen hat. Kann es ja nicht gewesen sein, sonst hätte dieses Tor nicht gezählt. Beim Eishockey sagt man immer, wenn man nicht sieht, ob die Scheibe über der Linie war, hundertprozentig, dann kann man das Tor nicht geben. Und deshalb verstehe ich die Entscheidungsfindung nicht, weil der Schiedsrichter und die Unparteiischen können sich nicht sicher gewesen sein, dass er hinter der Linie ist. War er ja auch nicht. Und dann darfst du es meiner Meinung nach auf gar keinen Fall geben.
Ja, Veggie, alles korrekt. So sehe ich es auch. Ich verstehe es auch überhaupt nicht. Also wir können nicht, grundsätzlich nicht, aber vor allen Dingen nicht in so einer Lage. Also den Schiedsrichter, den kennt man ja auch und das ist echt kein schlechter. Und gut, dass Dabrowski sagt, ich muss aufpassen, bevor ich respektlos werde und vorher dann diese Geschichte erzählt. Das ist alles emotional, das ist alles absolut zu verstehen. Und das macht der Schulz ja übrigens auch nicht extra. Aber da muss ich ihm leider sagen, bei allem Respekt, das siehst du nicht und dann ist das kein Tor. Also du kannst nicht dann spekulativ sagen, okay, komm, der war vielleicht drin, jetzt pfeife ich das Tor. Das geht einfach nicht. Auch nicht in dieser Situation. Da geht es um Abstieg, da geht es um Arbeitsplätze. Du darfst dieses Tor nicht geben. Und ich verstehe es nicht, warum dieses Tor gegeben wird. Das tut mir brutal leid für Aue. Das tut mir auch leid für den Schiedsrichter, weil der hat jetzt natürlich richtig Probleme. Und VAR hin oder her, das erwarte ich von einem Drittligaschiedsrichter, dass er da weiß, dass er dieses Tor nicht geben darf.
Ja, da bin ich auch bei Strassi. Also es muss, das ist jetzt nicht die Szene, die wir rausholen müssen, damit wir sagen, okay, in der dritten Liga brauchen wir jetzt einen Videobeweis. Das ist einfach der Situation geschuldet, wenn du, ihr habt alles richtig gesagt, wenn du nicht siehst, dass der, also wenn du es nicht klar siehst, dass der Ball hinter der Linie ist, dann ist es einfach kein Tor und der Schiedsrichter kann mir nicht erzählen, dass er oder der Linienrichter das sauber gesehen hat. Es wäre was anderes, wenn es zum Beispiel ein Auer-Angriff gewesen wäre, der Ball geht an die Latte und geht hinter die Linie und sie geben das Tor nicht. Das ist ja eine konträre Situation dazu. Das wäre dann wieder was anderes, aber in so einem Fall würde ich ganz klar sagen, das geht einfach nicht.
Und in die Bilder, wenn ich die sehe, man sieht doch, dass der nicht hinter der Linie ist im vollen Umfang. Also ich weiß nicht, ob ich es aus 80 Metern gesehen hätte, aber das ist kein Tor und deswegen ist es kein Tor. Fertig.
Und ich glaube, Strassi, wenn du jetzt sagst, da geht es um so viel, ja, bin ich vollkommen bei dir. Auf der anderen Seite, wenn er jetzt knapp drin gewesen wäre, geht es natürlich auch für Saarbrücken um so viel und die halten dann den Abstand auf Aue. Aber der wichtigste Fakt bleibt, du kannst kein Tor entscheiden, wenn du dir nicht sicher sein kannst, dass er drin ist. Das ist die oberste Maxime und gegen die ist leider in dem Falle verstoßen worden.
Aber für Aue ist es natürlich super bitter. Ich meine, es kam auch noch die Entscheidung gegen Marcel Bär dazu. Wenn du dann so ein Spiel verlierst und das Gefühl hast, haben sich irgendwie alle gegen uns verschworen in so einer prekären Situation, das gibt dir ja zusätzlich nochmal einen Nackenschlag, als wenn du das Spiel auf normalem Wege verlierst.
Ja, also das war jetzt nichts für Selbstvertrauen-Konto. Das kann natürlich sein, dass man sich jetzt in Aue irgendwie nochmal ganz anders findet. Dass man sagt, wir haben das Gefühl, jetzt sind alle gegen uns. Selbst wenn wir liefern, sind sie gegen uns. Jetzt zeigen wir es denen, weil, und das möchte ich nochmal einmal ganz klar sagen, es kommt ja auch nochmal eine englische Woche. Wir reden noch von 24 Punkten, die auf dem Tisch liegen. Ne? Also es ist auch nicht ausgeschlossen, dass man einfach mal 8 Spiele gewinnt. Warum auch nicht? Ne? Dann rechnet man jetzt mal 24 Punkte dazu, dann würde wahrscheinlich noch Schweinfurt den Klassenerhalt schaffen, um es mal so zu sagen, weil dann hätten sie 41. Also es ist noch alles möglich. Deswegen appelliere ich ganz klar an Ulm und Aue und an alle anderen, die da mit sind. Es ist nichts vorbei.
Ja, wir halten nochmal fest, was ihnen Hoffnung machen sollte, ist der 1. FC Saarbrücken. Ja. Ne? Denn wenn wir hören, sie lassen die Saison austrudeln bei nur 8 Punkten, das würde ich mir nicht zweimal sagen lassen. Und ich meine, Hoffenheim ist auch nicht außer Reichweite, ne? Da muss man auch nochmal drauf gucken. Vielleicht rutscht jetzt
auch gegen Hoffenheim zum Beispiel.
Ja, das wäre ja dann auch nochmal ein 6-Punkte-Spiel sozusagen.
Ja, ein 18-Punkte-Spiel.
Ein 18-Punkte-Spiel. Und irgendwann dann in einer Woche geht es um 9 Punkte in der englischen Woche. Es ist Wahnsinn, es ist unglaublich.
Ja, und die Kunst ist es ja eben aus, und die hat es ja eben beschrieben, bei Aue, aus dieser ganzen Scheiße, die passiert, diese Traumtore, die sie bekommen, die schlechten Schiedsrichterentscheidungen, die sie gegen sich bekommen, dass du all diesen Wut, diese schlechte Energie packst und wieder ins Positive umwandelst. Ich sitze jetzt hier in Frankreich und sag das so einfach, aber das ist ja wirklich auch die Kunst im Leben, dass du immer aus diesen schlechten Erlebnissen was Positives ziehst, mitnimmst und in deine nächsten Aktivitäten sozusagen reinbringst, um es irgendwie wieder positiver zu gestalten.
Life-Coach Yannick Bakic.
Demnächst auf Bühnen unterwegs.
Genau, mit dem Code Yannick5.
Sogar auf Französisch. Also, das ist die Situation im Tabellenkeller. Jetzt können alle erstmal durchschnaufen, denn es ist Länderspielpause, aber natürlich auch Landespokalpause. Haben wir jetzt hier und da auch schon mal angerissen. Und da kommt natürlich unser Landespokal-Fetischist und Connoisseur Yannick Bakic ins Spiel. Yannick, wer ist denn noch dabei? Oder überfordere ich dich jetzt mit der Frage? Hast du damit im Urlaub nicht gerechnet?
Nein. Darauf habe ich mich vorbereitet. Ich habe eben mal kurz nachgeschaut. Deswegen ist mir ja auch schon aufgefallen, dass die ersten beiden Osnabrück und Rot-Weiß Essen nicht mit dabei sind. Die sind schon rausgeflogen. Also, wir haben jetzt 12 Mannschaften, die aktuell noch Landespokal spielen. Der 13. Havelse spielt erst im April das Halbfinale, aber 12 Mannschaften, die jetzt im Einsatz sind. Und wir haben sogar ein Drittliga-Duell zwischen Regensburg und den Löwen. Ist ja für beide ein nicht ganz unwichtiges Spiel, weil nur der 4. Platz in der 3. Liga qualifiziert sich ja direkt für den DFB-Pokal. Deswegen ist das natürlich ein Anreiz auch für viele, da Gas zu geben.
Also ich bin immer noch dafür und appelliere an die Telekom, an Magenta Sport, wir müssen uns einklinken in diesen Halbfinals und Finals des Landespokal-Special mit Yannick Bakic als Moderator, Kommentator, Field-Reporter und Sendungsmacher. Also das fehlt noch im Portfolio. Das noch auf der Plattform und wir sind unschlagbar.
Ja, dieser Finaltag ist ja schon, vergeben.
Ja, dann die Halbfinals.
Ja, aber stellt jetzt euch vor, nächstes Jahr erste Runde im Europapokal der Landespokalsieger. Erste Runde, der FC Dijon gegen MSV Duisburg. Wie geil ist das denn?
Das wären schöne Auswärtsfahrten. Das Kuriose am Landespokal ist ja auch, dass es ganz unterschiedliche Regularien gibt. Ne? Im Westfalenpokal zum Beispiel, der SC Verl spielt da jetzt, die haben auf keinen Fall auf keinen Fall Verlängerung. Es gibt nach 90 Minuten safe Elfmeterschießen. Und das Heimrecht kann man sich sogar irgendwie auswählen. Also wenn der unterklassige Verein sagt, jo, wir würden gerne bei euch spielen, dann kann man das so machen. Also das ist sehr, sehr wild alles.
Ja, in den Bayern durfte sich der SC Reichmannsdorf, berühmter Kreisligist auf dem Sprung in die Bezirksliga, wo unser ehemaliger Experte Thomas Kraus als Sturmführer gerade mit 38 Toren die Torschützenliste anführt, die durften sich die Löwen auswählen. Also es gibt unterschiedliche Regularien. Ich bin dafür, lieber Yannick, dass du das vereinheitlichst.
Das wäre das ganz große Ziel. Direkt danach kommt hier, dass wir nur noch vier Regionalligen haben.
Ich erinnere mich an dieses Duell Reichmannsdorf gegen 60. Ich weiß noch, dass ich später dann den ehemaligen Trainer gefragt habe, Patrick Glöckner. Ja, da war doch hier Thomas Kraus, der mit den dicken Waden. Kannst du dich nicht erinnern? Nee, wusste er nicht mehr. Also hat Kraus in jedem Spiel geliefert, nur nicht gegen die Löwen, Wegi. Was für eine Enttäuschung.
Boah, das hättest du aber jetzt stecken lassen können. Meine Herren.
Aber um nochmal den Dreh zu bekommen zur dritten Liga, seht ihr es als Vorteil an, in diesem Wettbewerb zu spielen, weil man ja in dem sogenannten Rhythmus bleibt, weil so eine Mannschaft wie Osnabrück muss jetzt zum Beispiel auf Testspielgegner zurückgreifen, spielen jetzt gegen Hannover und Borussia Mönchengladbach.
Ich finde schon, also gerade Duisburg, also Bocholt ist ja auch durchaus ein Gegner, wo du jetzt nicht da durchrotieren kannst und lässt mal deine dritte Garde spielen. Ich glaube, habe ich das heute schon gesagt, da sind die Sinne dann geschärft und man bleibt im Flow. Das ist schon etwas, wo ich sage, das ist ein Vorteil. Außer natürlich, man scheidet dann aus.
Oder es verletzt sich jemand.
Ja.
Na, aber du kannst schon, wenn du einen breiten Kader hast, kannst du das schon dann auch die Möglichkeit nutzen, dann auch nochmal anderen eine Spielzeit zu geben, die sie vielleicht sonst nicht bekommen, um alle bei Laune zu behalten.
Ja, ich finde nicht, dass ein breiter Kader zählt, sondern ein breiter Kader zählt.
Vor allem, wenn es dann wieder um Ligapunkte geht am 31. Spieltag, das ist dann das Osterwochenende, da geht es dann weiter. Natürlich nach wie vor alles live bei Magenta Sport. Weil Ostern ist, bedeutet es gibt dann kein Spiel am Freitag wegen Karfreitag, sondern das Spiel ist dann auch am Samstag um 16.30 Uhr.
Kurze Erklärung, Veggie, was war Karfreitag? Du bist ja auch Religionsexperte.
Also ganz ehrlich, mein Sohn, die Frage spiele ich jetzt an dich zurück. Was war Karfreitag? Nee.
Deswegen frage ich dich ja, ich bin ja kein Religionsexperte. Also
ja, aber das weißt du selbst, wenn du der größte Atheist bist und in deinem Leben nicht eine Stunde im Religionsunterricht gesessen hast.
Ich möchte aber keinen Fehler machen.
An Karfreitag ist Jesus ans Kreuz genagelt worden.
Was bedeutet Kar übersetzt?
Keine Ahnung.
Traurig.
Ah, der traurige Freitag.
Ja, okay.
Und ich weiß nicht, ob du das weißt, Strassi, deshalb ist Ostersonntag, der Tag der Auferstehung, auch der größte Tag im Christentum, größer, also von der Bedeutung als Weihnachten.
Das weiß ich, ja. Aber ich vermische das immer manchmal. Mir ist nicht immer klar, wann war Jesus jetzt am Kreuz und wann war er wieder wach.
Wichtig ist, dass du jetzt keinen Tannenbaum im Garten suchst, sondern Eier.
Eier, wir brauchen Eier.
Also, wir kehren zurück in die dritte Liga und wollen nur kurz drauf schauen auf die Highlights vom 31. Spieltag. Also, es gibt dann an dem Samstag zwei Spiele um 16.30 Uhr. Einmal VfB gegen Regensburg und das andere das bereits tolle angesprochene Derby zwischen Rot-Weiß Essen und dem MSV Duisburg. Was haben wir noch an dem Wochenende für Duelle? Ich gucke mal schnell drauf. Was sticht noch heraus? Die Löwen gegen Mannheim, sicherlich auch nicht uninteressant. Rostock gegen Viktoria Köln.
Ja, da sticht viel heraus. Ulm spielt gegen Ferl, ja, also was Aachen, Wiesbaden, die haben ja auch noch Ambitionen. Saarbrücken, Ingolstadt wird interessant für die anderen, die unten sind. Ne? Osnabrück kann den nächsten Sieg landen. Rostock muss gegen unangenehme Köln ran. Also eigentlich geht es in jedem Spiel um was.
Und vor allem ist es doch der Start in die englische Woche.
So ist es. Und in der englischen Woche kann man in 7 Tagen 9 Punkte einheimsen. Und dann ist man mal ganz woanders in der Tabelle. Ja?
Jetzt heimsen wir erstmal gar nichts ein, sondern machen eine kurze Länderspielpause und sehen uns auf der anderen Seite wieder. Wenn ihr nichts mehr zu sagen habt, dann
sage ich schon mal frohe Ostern.
Ja, frohe Ostern.
Immer wenn ich das höre, muss ich an Uli Hoeneß und Andi Brehme denken. Aber gut, ich wünsche euch auch frohe Ostern.
Was war da?
dieser Streit in Kaiserslautern.
Ja, dieses Meme, das ist einfach herrlich.
Aber was hat das mit Ostern zu tun?
Ja, weil er doch frohe Ostern sagt.
Das ist Ranissimo, von damals. Ach, ja,
diese Funny Dubbings.
Genau,
Das
ist von damals. Ja.
Ich hatte übrigens mal überlegt, dass wir das auch in der dritten Liga einführen, aber irgendwie fand die Idee keinen großen Anklang. Aber vielleicht ändert sich das nochmal. Wir hätten, glaube ich, genügend Bildmaterial, wo sich, weiß ich nicht, zwei Trainer anmeckern oder zwei Spieler sich im Arm, irgendwie sowas. Also das könnte man schon lustig machen.
Also wenn du Leute brauchst, die einen anmeckern, dann reicht ja jede Folge hier von 4:3, wenn Veggie mich wieder irgendwie in die Ecke stellt.
Nein, ich wollte still sein. Ich habe nicht gedacht, ich halte dich für so gebildet. Dafür habe ich deine ganze Ausbildung bezahlt, mein Sohn. Und das war jetzt einfach für mich ein Tiefschlag.
Ja gut, aber man muss sagen, in deinem Portemonnaie war nur noch Geld für die Hauptschule drin. Deswegen tut mir leid.
Wahnsinn. Ich glaube auch, dass das übrigens in der Hauptschule gelehrt wird, lieber Strassi.
Ich wusste es doch. Ich wollte nur mal, dass du es erklärst.
Gut, ja.
Kann ja nicht sein.
Aber wenn
sein,
du mich jetzt nochmal anzählst hier, dann muss ich mich ja wehren.
Tschüss.
Tschüss. Prost. Danke euch.
Ist das hier wirklich dritte Liga? Das glaubt ihr in Europa keiner. 4:3.
Der Wahnsinn. Das fängt doch schon sehr unterhaltsam an.
Ja, finde ich geil.
Und wie das gezündet hat.
Caramba, Carajo!
Es ist mehr als nur ein Spiel.
Und irgendwann werde ich wahrscheinlich hier dem Streuselkuchen nicht widerstehen.
Ah, genau.
Ja, ehrlich.
4:3, der dritte Liga-Podcast von Magenta Sport.
Wir sind alle vier am Tisch, aber ansonsten kannst du losgehen.